Herzlich willkommen beim Textquartett, dem Podcast der IWB. Heute, nach der Grippewelle, wieder in gewohnter Dreierbesetzung mit Florian Holle aus Fürstenwalde, Matthias Hildebrandt aus Berlin und mir, Eva Oertel, wie immer aus München. Unsere liebe Nadja Altenburg lässt sich für heute entschuldigen, nimmt eine schöpferische Pause. Wir wissen gar nicht so genau, wo sie heute wieder ist. Sie ist ja viel unterwegs, aber liebe Nadja, wo auch immer du bist, wir grüßen dich herzlich. Wir haben uns heute eigentlich ein Grundsatzthema vorgenommen, das aber auch einen ganz aktuellen Anlass hat. Die Folge soll den Titel tragen Details des ausländischen Steuerrechts für die deutsche Rechtsanwendung. Und wir wollen insbesondere das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Anlass nehmen, bei dem man sich eigentlich nochmals Antworten auf Fragen rund um die Rückwirkung von Steuerrechtsgesetzen und auch die Fragen zum Treaty Override erhofft hätte. Es kam dann aber anders. Wie es genau kam, bereiten wir in der Folge auf. Und wir haben uns einen Profi rund um das Thema Rechtsprechung im Steuerrecht eingeladen, nämlich Professor Dr. Tibor Schober, aktuell Richter am Finanzgericht in Brandenburg, Berlin-Brandenburg, aber vielleicht irgendwann demnächst auch in München. Ich würde mich freuen, wenn dich der Weg eines Tages nach München schlägt, lieber Tibor. Zunächst ganz herzlich willkommen heute bei uns in der Runde.
Hallo auch von mir und danke für die Einladung.
Nichts lieber als das, lieber Tibor. Und mir obliegt es, zumindest mal den ersten Teil deines Lebenslaufs vorzustellen. Du bist Steuerfachangestellter und hast eine Berufsausbildung von 1999 bis 2002 absolviert. Dann im Anschluss hast du mit dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der TU Berlin begonnen. Und da steht jetzt so knallhart ohne Abschluss. Dazu kommen wir noch. Du hast dann 2003, das ist wahrscheinlich das Einzige, was du in deinem Leben ohne Abschluss beendet hast. 2003 bis 2007 hast du Rechtswissenschaften an der HU zu Berlin studiert und an der
Eötvös-Loránd-Universität.
Genau, in Budapest, Ungarn. Vielen Dank, dass du mir über diese Klippe geholfen hast. Du hast auch promoviert an der HU Berlin und zwar mit dem Thema verfassungsrechtliche Restriktionen für den vereinfachenden Einkommenssteuergesetzgeber. Gibt es den überhaupt? Gab es den jemals? Eine Überprüfung der verfassungsrechtlicher Grundsätze an ausgewählten Vereinfachungsideen. Das war im Jahr 2009. Und jetzt ab dem Jahr 2009 macht Matthias weiter.
Ja, da knüpfe ich gern an. Und ich war auch in Budapest, was ich jetzt festgestellt habe an deinem Lebenslauf, und zwar 2004, als der Beitritt war zur EU. Warst du da auch noch da, Tibor?
Ich war ein halbes Jahr später tatsächlich da, ab September 4 bis März 5. Dann sind wir uns knapp aus dem Weg gegangen.
Knapp aus dem Weg, und das haben wir nochmal hinbekommen, weil du hast das Referendariat in Berlin gemacht von 2008 bis 2010 und ich muss ich extra nochmal nachgucken, von 2006 bis 2008. Wir sind uns dann ein bisschen später begegnet, aber trotzdem war es schön, dass wir uns begegnet sind. Du hast dann nach dem Referendariat angefangen als Berater bei PwC von 2011 bis 2013. Warst du Senior Tax Consultant und hast im März 2013 dann das Steuerberaterexamen gemacht. Und ein halbes Jahr später bist du dann zum Richter bestellt worden beim Finanzgericht Berlin-Brandenburg. Du bist dort der Vorsitzende des Richterrats. Und du bist
jetzt
auch
nicht mehr.
Du warst Vorsitzender des Richterrats. Und du bist nebenbei Mitglied des gemeinsamen juristischen Prüfungsamts der Länder Berlin und Brandenburg, wo ich die Frage habe, bist du ein netter Prüfer?
Ich habe schon lange nicht mehr geprüft. Ich war da offiziell Mitglied, weil ich immer Aktenvorträge im Steuerrecht vorbereitet habe. Aber das ist leider auch irgendwie zum Erliegen gekommen aus vielfältigen Gründen. Wollen wir vielleicht nicht vertiefen.
Aber das war ja noch nicht alles, weil du bist nämlich auch noch von 2008 bis 2022 zunächst Lehrbeauftragter an der juristischen Fakultät der HU gewesen und dann im Juli 2022 bist du Honorarprofessor der juristischen Fakultät geworden und hast dort sicherlich auch genug zu tun und widmest dich dort insbesondere der Lehre. Was aber nicht alles ist, du forschst auch noch sehr viel und du schreibst auch ganz viel. Du hast bei ganz vielen Kommentierungen mitgewirkt, beim Hermann Heuer-Raubach, beim Prinz Witt steuerliche Organschaft, im AO-Kommentar von Gosch, im Kommentar von Weber-Grellet, Musil zum europäischen Steuerrecht, dann noch Bott-Walter zum Körperschaftssteuergesetz. Und wenn das auch noch nicht reicht, bei Desens und Tappe kommentierst du auch noch zum Gewerbesteuergesetz. Was kommentierst du eigentlich nicht? Versicherungsrecht, da wäre noch was zu holen, oder?
Also ich sage immer gern, und da bin ich wirklich ehrlich, Erbschaft, Schenkungssteuer und Umsatzsteuer kann ich nicht. Und da würde ich mich auch nie rantrauen. Ja, Allrounder trifft es, glaube ich, ganz gut. Das muss man irgendwie als Jurist sein und auch als Finanzrichter. Und die Einzelprojekte sind ja nie irgendwie gezielt, sondern es kommen immer die Anfragen, ob kannst du das jetzt nochmal übernehmen? Bei gebundenen Büchern ist man meistens der Feuerwehrmann am Ende. Eine Norm bleibt übrig und naja, ich springe dann gerne mal ein.
Tibor kann nicht Nein sagen.
Mit kurzen ja, Abgabefristen, auch. 3 Wochen oder sowas.
Okay, das schaffe ich auch nicht, nee.
Jetzt müssen wir nochmal zurückkommen zu der Sache mit dem BWL-Studium. Was ist da passiert, Tibor? Du hast angefangen, BWL zu studieren und hast dann gesehen, Mensch, die Betriebswirtinnen sind nicht mein Ding, ich will mich lieber mit den Juristinnen unterhalten, oder war es tatsächlich eine fachliche Leidenschaft, die dich dann doch zum rechtswissenschaftlichen Studium gebracht hat?
Aber Florian, ich finde, man muss die Frage sogar noch ergänzen, und dann bist du am Ende bei Steuern gelandet, wo sich ja die Juristen und die BWLer regelmäßig in der Mitte treffen. Ja. Also die Schleife finde ich dann super spannend.
Ein Grenzgänger.
Also ich habe ja mit Steuern, nicht mit Steuerrecht angefangen, also das hat ja Florian gesagt. Ich habe beim Steuerberater meine Lehre gemacht und der hat immer gesagt, wenn du Steuerberater werden willst, dann musst du BWL studieren. Und damals war ich noch jung und ohne eigenen Kopf und habe einfach mal mit BWL angefangen. Und dann passierte das, was mich zum Juristen gemacht hat, Judex non calculat. Ich bin in Mathe gescheitert. Also ich bin in Mathe an der TU Berlin, war vielleicht auch nicht unbedingt der geeignetste Startpunkt für BWL. Ich habe das dann die ersten 2 Semester ganz gut hingekriegt, aber Ende des 2. Semesters habe ich eine Mathe-Klausur dann zurückgekriegt mit 3,7. Das ist so das alte Schulnotensystem. Und ich habe richtig viel gelernt dafür. Und dann dachte ich, das wird schwer. Und dann fiel mir der Wechsel gar nicht mehr so schwer.
Also, naja, und dann mache ich halt Jura.
Ja, genau. Genau.
Ja.
Dann mache ich halt Jura, genau. Ist ja viel einfacher.
Ja.
Das stimmt sogar, also aus meiner jetzigen Sicht. Aber damals haben alle gesagt, um Gottes Willen, du bist jetzt schon fast 24, jetzt willst du noch Jura anfangen, 10 Jahre Studium und so. Und ja, aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
Es lässt mich als BWLer jetzt ganz anders hier in diesem Podcast leben, wenn du jetzt sagst, aus Vereinfachungsgründen bist du zur Juristerei rübergegangen. Aber wenn ich BWLer bin, darf ich natürlich auch blöde Fragen stellen. Was macht ein Richterrat?
Der Richterrat, wir sind das Mitbestimmungsorgan der Berufsrichter. Das ist quasi so, im öffentlichen Dienst bei den Beamten gibt es sowas wie einen Personalrat, im Betrieb gibt es den Betriebsrat. Der Richterrat ist ein bisschen eingeschränkt zuständig, weil wir die richterliche Unabhängigkeit ohnehin haben. Wir waren zum Beispiel vielfältig eingebunden bei diesen ganzen Corona-Maßnahmen im Haus. Mhm. Aktuell diskutieren wir mit dem Ministerium zum Beispiel so eine Rahmendienstvereinbarung, E-Akte und so solche Dinge.
Verstehe. Also sowas wie richterliche Selbstverwaltung, nenne ich das jetzt mal. Genug der Vorrede, wir müssen jetzt langsam mal zu den harten Inhalten kommen. Und wenn ich das richtig sehe, anhand unserer Verteilung obliegt es mir, den Sachverhalt vorzustellen. Zumindest mal den ersten Teil, bis es zur DBA-Wertung kommt. Da ist Eva sowieso viel bessere Ansprechpartnerin. Wir haben also einen Piloten mit Wohnsitz in Deutschland. Dieser ist bei einer irischen Fluggesellschaft tätig vor 2011. Wir sind also gedanklich so ein bisschen in der Vergangenheit. Und auch wenn er bei der irischen Fluggesellschaft tätig ist, hat er trotzdem seinen einzigen Wohnsitz in Deutschland. Das mag jetzt irgendwie seltsam erscheinen, aber durch die Liberalisierung des Flugverkehrs innerhalb der EU war das möglich, dass eine irische Fluggesellschaft zum Beispiel Flüge von Berlin nach Mallorca anbietet und wieder zurück. Und es macht sehr viel Sinn, sich dafür nicht irischem Flugpersonal zu bedienen, sondern eben spanischem oder deutschem. So. Und Jetzt stellt sich die Frage, wo ist denn dieser Pilot steuerpflichtig, wenn er doch nur seinen Wohnsitz in Deutschland hat, aber eben für eine irische Fluggesellschaft arbeitet? Und an der Stelle, glaube ich, macht Eva mit dem Sachverhalt weiter.
Ja, also im Kern geht es dann eben um die Abgrenzung des Besteuerungsrechts zwischen Deutschland und einem anderen Staat. In dem Fall ist es so, dass regelmäßig nach DBA-Recht darauf ankommt, bei welcher Fluggesellschaft die Person beschäftigt ist, beziehungsweise der Ort der Tätigkeit oder der Ansässigkeit dort fingiert wird, wo die Fluggesellschaft den Sitz ihrer Tätigkeit hat. Und das hätte in dem Fall Irland gewesen sein können, wenn denn nicht noch streitig gewesen wäre, ob auch tatsächlich in Irland entsprechend besteuert worden wäre und dann eben um die Frage im nächsten Schritt gegangen wäre, ob nicht in Rückfallklausel das Besteuerungsrecht wieder in Deutschland zurückzieht, also der Paragraph 50d Absatz 9 hier zur Anwendung kommt. Nach 50d Absatz 9 wäre für Einkünfte aus unselbstständiger Tätigkeit, die ja nach DBA Irland entsprechend die Freistellungsmethode anwendbar gewesen. Das Ganze war in erster Instanz beim Finanzgericht in Schleswig-Holstein anhängig, ging dann in zweiter Instanz entsprechend zum BFH. Und weil der Fall schon ein bisschen älter ist, das wird dann demnächst auch noch eine entsprechende Rolle spielen, war in dem Fall auch die Frage offen, ob der 50d Absatz 9 beziehungsweise die ganzen Regelungen des 50 DORA, die ja in der Regel Treaty Overrides beinhalten, dem Grunde nach überhaupt verfassungsrechtlich zulässig sind. Und diese Frage hat der BFH dann auch aufgenommen und dem Bundesverfassungsgericht entsprechend eine Vorlage geschrieben. Und um das die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts soll sich jetzt heute unser Gespräch mit dir auch entsprechend drehen, lieber Tibor. Wir können es, glaube ich, vorwegnehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat uns mit seiner Entscheidung in der Sache durchaus überrascht.
Ja, überrascht ist inhaltlich überrascht. Also ich glaube, viele haben sich was anderes erhofft. Insoweit ist die Überraschung natürlich da. Inhaltlich ist es tatsächlich interessant. Deswegen sitzen wir ja hier. Hinsichtlich der zwei, also vielleicht müsste man nochmal anfangen, was wollte der Bundesfinanzhof eigentlich vom Bundesverfassungsgericht wissen? Ah, es gibt ja diese Vorlage nach, das ist, meine ich, Artikel 100 des Grundgesetzes, die legen ja etwas vor, weil sie konkrete Fragen eigentlich stellen. Das macht ja der Bundesfinanzhof nicht ohne Grund. Und der Bundesfinanzhof hatte einmal damals die Frage, was ja Eva Oertel gerade gesagt hat, ist der 50d, so wie er in dem konkreten Fall Anwendung fand, ist er verfassungsgemäß. Nämlich einmal die Frage der Rückwirkung, da kommen wir vielleicht noch gleich im Detail dazu, und einmal die Frage, ist es ein Treaty Override? Ich glaube, dazu gab es ja auch schon mal eine Podcast-Folge. Das ist ja danach, und das ist jetzt vielleicht das Missliche an dem ganzen Fall, da kommen wir auch gleich noch dazu, der BFH-Beschluss ist ja über 10 Jahre älter. Der ist vom, wir haben es ja hier auf dem Zettel, 20. August 2014. Und zum Treaty Override denken jetzt alle, Mensch, da hat das Bundesverfassungsgericht längst entschieden. Ja, hat es auch 2015, ist aber nach der BFH-Vorlage gewesen. Und deswegen war es vielleicht zumindest in dem Punkt nicht mehr ganz so überraschend, dass da, was da hätte inhaltlich noch passieren können. Ja. Aber vielleicht wollte Matthias noch was sagen.
Ja, genau. Also du hast es erwähnt, also mehr als 10 Jahre sind jetzt vergangen. Die Flugbegleiterin ist wahrscheinlich schon außer Dienst und fliegt gar nicht mehr von Berlin nach Mallorca und war noch nie in Irland. Warum dauert so ein Verfahren so lange, so ein Vorlageverfahren?
Naja, das muss man schauen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja nur 16 Richter. Ja? Also 2 Senate, 8 Richter. Und die sind ja vielfältig beschäftigt. Und diese Vorlage landete jetzt im zweiten Senat, in Anführungsstrichen der Politsenat ist, der sich eigentlich um Organthemen, also wenn der Bundestag irgendwelche Themen hat mit Abgeordneten und so weiter, diese ganzen Fragen beschäftigt. Während im ersten Senat ja die ganzen Verfassungsbeschwerden, und das ist ja eher medial bekannt, anhängig werden. So, und jetzt ist die spannende Frage, warum dauert so lange? Naja, das ist auch eine gewisse Art der richterlichen Unabhängigkeit und der Wichtigkeit. Also die zuständige Berichterstatterin, das ist, meine ich, Frau Fetzer aus dem zweiten Senat, die hat vor das muss vor 1,5 Jahren, als sie gerade angetreten, den Dienst angetreten ist dort, hat sie auf einer Veranstaltung mal gesagt, naja, liebe Steuerrechtler, denkt nicht, dass das Steuerrecht so wichtig ist aus verfassungsgerichtlicher Sicht. Wir haben auch wichtigere Dinge zu tun. Und sie verwies dann auf sowas wie, da sitzen vielleicht Menschen in Abschiebehaft. Ja, und da gibt's Dinge, die vielleicht das Existenzminimum betreffen oder die körperliche Unversehrtheit eines Menschen und so weiter und so fort. Und das ziehen die immer knallhart vor. Und als Bürger muss man sagen, ich glaube, das ist auch richtig so. Ja, wir reden hier, das ist der Vorteil von uns Steuerjuristen, wir reden immer nur über Geld. Ja, geht das Geld vom Unternehmen weg oder kommt es beim Fiskus an? Aber mehr als das tut es ja nicht weh. Ja, und insoweit verstehe ich schon, warum manche Steuersache länger liegen bleibt, auch wenn das aus der Binnenperspektive des Steuerrechtlers immer unglücklich ist. Ja, aber ich glaube, das ist so ganz wichtig, dass man das sieht. Das Bundesverfassungsgericht ist eben auch frei darin, wann es was abarbeitet. Ja, das muss man
sagen. Also ich glaube, diese Einschätzung kann man natürlich sofort teilen. Wenn man jetzt aber an eben diesen Piloten hier denkt, für den das ja doch um eine ganze Menge geht, da wird er sagen, ich halte meine Frage für ebenso wichtig, weil das mein Leben eben doch verändern würde, wenn ich die Euros mehr auf dem Konto hätte. In anderen Umständen, aber dennoch, ja. Ich glaube aber, dass, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, diese Verfahrensdauer einfach zu lange ist. Ja. Es ist einfach nicht vermittelbar. Das ist auch, sagen wir mal, wenn ich jetzt in der Beratung bin, ja, und ich muss das in einem Steuerpflichtigen erläutern und sagen, ist spannende Frage, ja, dauert aber so. Das ist dem Bürger nicht vermittelbar.
Na klar, also der Einzelne, der ist immer damit betroffen. Im konkreten Fall wird natürlich der Pilot oder die Pilotin, ich weiß gar nicht, ist wahrscheinlich Aussetzung der Vollziehung gewährt bekommen haben. Da läuft dann natürlich die große Zinsuhr mit. Für den Einzelnen ist es immer ganz dramatisch, wenn sein Fall derjenige ist, der liegen bleibt. Das ist klar. Das ist einfach so.
Ich glaube, es geht auch um ein bisschen mehr. Ich glaube, es geht auch um das Rechtsstaatsargument als Standortargument für die Bundesrepublik Deutschland. Und da müssen wir überall bei allen staatlichen Verfahren und allen staatlichen Institutionen im weitesten Sinne schon vorsichtig sein, dass wir dieses gute Argument, das wir eigentlich bislang immer auf unserer Seite für den Standort Deutschland hatten, nicht doch irgendwann einbüßen. In allem anderen, Tibor, bin ich total bei dir. Bei uns geht es tatsächlich nur um Geld, nicht um Leben, nicht um sonstige Schicksale. Aber es geht natürlich um Massenverfahren. Und wenn Grundsatzfragen anhängig sind, ist natürlich schon auch eine Vielzahl von Personen mit betroffen, unabhängig von dem Einzelfall, der konkret zur Vorlage geführt hat. Also es sind schon auch gewichtige Verfahren und gewichtige Fragen bei uns. Ich persönlich wundere mich, dass du oder auch ihr alle vor allem über die Verfahrensdauer überrascht seid. Ich war ehrlich gesagt über das Ergebnis überrascht, nämlich, dass die ganzen Fragen verworfen wurden und die Vorlage für unzulässig erachtet wurde nach 10 Jahren. Das ist für mich das größte Überraschungsmomentum gewesen.
Du hast völlig recht, Eva, dass das lange dauert. Wir wissen das natürlich, aber trotzdem muss man da immer wieder mal draufhauen. Nach diesen Maßstäben ist die Vorlage unzulässig. Also ich bin jetzt in 2, BB Römisch 2 und ich kann nur jedem, der irgendwie was fürs Steuerrecht übrig hat, ans Herz legen, diesen Teil mal zu lesen. Das ist unterhaltsam, würde ich sagen. Ja? Also das vorliegende Gericht, wir sprechen hier über den Bundesfinanzhof, begründet nicht hinreichend. Nicht hinreichend dem dort vorgesehenen Voraussetzungen für eine Ausnahme von der Besteuerung auseinandergesetzt. Und so geht das hier weiter. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, meine Herren, ja, derjenige, der das jetzt als Berichterstatter im BFH betreut hat, damals, ja, oder auch der Senat damals, der wird das ja jetzt auch lesen und wird sich darüber Gedanken machen, was habe ich hier eigentlich getan. Tibor, wenn du als Richter da drüber schaust, was war dein erstes Empfinden, als du das gelesen hast? Führt das Verfassungsgericht den BFH hier fast schon vor?
Ja, also wenn man das ganz schnell so liest, dann kommt zuerst dieser Gedanke. Wenn man dann nochmal genauer hinschaut, dann sieht man, Das ist natürlich ein riesigen Abwägungsprozess. Also ich glaube auch nicht, dass die Kolleginnen und Kollegen da in Karlsruhe die Sache so leicht gemacht haben. Also die ringen um die einzelnen Formulierungen, ganz klar. Das wird auch nicht einfach so runtergeschrieben und man will auch dem BfH nicht auf die Füße treten. Das glaube ich nicht. Dafür sind alle Profi genug. Das kann man dann auch unter vier Augen auf irgendeiner Konferenz machen, wenn man es denn unbedingt machen will. Glaube ich aber auch gar nicht. Inhaltlich ist tatsächlich die Krux, dass wir hier eine Vorlage haben, die eigentlich so eine abstrakte Frage stellt. Das hat ja Eva gesagt. Da sind ganz viele Fälle, die so ähnlich laufen und die von diesem Problem abhängig sind und von dieser Frage. Trotzdem ist Justiz in Deutschland immer auch Einzelfallrechtsschutz. Also Artikel 19.4 Grundgesetz sagt ja, der Einzelne hat das Recht, zu Gericht zu gehen und gegen Akte öffentlicher Gewalt und so weiter und so fort. Das will ich nicht vertiefen. Deswegen ist es auch immer, selbst beim Bundesverfassungsgericht, bei diesen Fällen, die Frage, ob es denn in dem einzelnen Fall, der da konkret anhängig gemacht worden ist, ich meine, das war Finanzgericht Schleswig-Holstein, entscheidungserheblich ist. Und das ist genau der Punkt, diese Entscheidungserheblichkeit haben wohl alle Fachgerichte, also das FG in Schleswig-Holstein, genauso wie der BfH, direkt angenommen. Ja, das ist auch sehr kurz abgehandelt worden. Ja, das Bundesverfassungsgericht ist hier vielleicht nicht mitgenommen worden oder hat das nicht so gesehen, weil, und deswegen sprechen wir, glaube ich, auch über den Fall, weil es hier sozusagen um ausländisches Recht auch geht. Also was war ja der eigentliche Aufhänger, ist ja gewesen, du hast ja schon aus der Entscheidung zitiert, dass das Bundesverfassungsgericht oder gerügt hat, mehr oder weniger, lieber Bundesfinanzhof, du hast selbst Maßstäbe mal entwickelt in ständiger Rechtsprechung und hast die auf diesen konkreten Fall gar nicht angewandt. Ja, also die Frage immer, wie gehe ich eigentlich mit ausländischen Rechtsnormen um? Und wenn man dann, ich habe dann, als ich das gelesen habe, habe ich direkt erstmal die Datenbank aufgemacht, die Entscheidung FG Schleswig-Holstein mir angeschaut, runtergeladen und gesucht, was schreiben die denn zum ausländischen Recht? Und dann findet man einen Satz. Und dann findet man nämlich den Satz, Irland verzichtet nach seinem Steuerrecht aber auf die Einkommensbesteuerung. Punkt. Und ich glaube, das war allen klar. Und da gab es irgendwelche Verwaltungsanweisungen in Irland und es stimmt, findet man sicherlich auch auf Internetseiten. Es war allen Beratern klar, es war den Beteiligten im konkreten Streitfall sicherlich klar. Und auch dem BfH war es klar, dass die Rechtslage so ist. Aber weder das FG noch der BfH haben dazu mehr als diesen einen Satz geschrieben. Und weil ja aber gerade dieser Verzicht nach 50d tatbestandsmäßig, also eine Tatbestandsvoraussetzung ist, in dem einen Absatz jedenfalls, ist das jetzt eben sozusagen der Knackpunkt gewesen, der diesen Fall zur Nichtentscheidung brachte. Weil der BfH, so wohl der Vorwurf, so müsste man ihn verstehen, hätte eigentlich nach seinen eigenen Maßstäben die Sache jetzt nach Schleswig-Holstein zurückgeben müssen und sagen müssen, klärt das doch mal mit diesem irländischen Steuerrecht besser auf und schreibt mal auf, warum das so ist, weil das dürfen wir nicht.
Ich glaube, das ist der eine Teil, dass man eben sagt, ihr habt euch mit den Voraussetzungen des 50d nicht hinreichend auseinandergesetzt. Dann sagt das Verfassungsgericht aber auch noch im zweiten Strich und im Übrigen auch mit den DBA-rechtlichen Voraussetzungen, die wurden nur unvollständig geprüft, ja, nämlich da gibt es irgendwie im Artikel 12 Absatz 3 im internationalen Verkehr. Was bedeutet das eigentlich? Als ich diese Randziffer 34 gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich eine völlig berechtigte Frage. Was heißt das eigentlich im internationalen Verkehr? Ja, damit hat man sich nicht auseinandergesetzt und Punkt. So, du hast gerade schon gesagt, das habe ich ja auch hier bei uns mal ins Pflichtenheft geschrieben. Der BfH ist an die Feststellungen des FG gebunden und hat sich dann auch so, sagen wir mal, nach meiner Lesart daran gehalten. Jetzt ist das, was du ja quasi tagtäglich machst. Kannst du da nochmal erläutern, wie hier das Zusammenwirken ist zwischen FG und BfH und warum ist das hier an der Stelle auch aus Sicht, oder warum ist es hier an der Stelle so relevant?
Naja, also das Interessante ist, der BfH, der prüft bestimmte Dinge nicht. Wir haben eigentlich eine klare Aufgabentrennung, so muss man das sagen. Paragraph 118 der FGO fängt damit an. Die Revision kann nur darauf gestützt werden, dass das angefochtene Urteil, ich habe es ausgedruckt, auf der Verletzung von Bundesrecht beruht. Der BFH als Bundesgericht prüft nur, ob das FG Bundesrecht richtig oder falsch angewendet hat. Ja, das ist inhaltlich. Oder ob wir sonst fehlerhaft, verfahrensfehlerhaft gehandelt haben. Ja, das sind die Revisionsgründe, die es da gibt. Und in 118 Absatz 2 steht dann, das, was du eben gerade gesagt hast, der BFH ist an die in dem angefochtenen Urteil getroffenen tatsächlichen Feststellungen gebunden. Wir haben also eine klare Trennung. Eigentlich FG als Instanzgericht muss die Tatsachen feststellen. Und dann stehen die im Tatbestand drin. Da gibt es vielleicht einen Tatbestandsberichtigungsantrag, aber der BFH vernimmt keine Zeugen. Ja, um es mal plastisch zu sagen. Im Regelfall. Unser Fall ist genau irgendwo so dazwischen, weil wir über ausländisches Recht reden. Wir reden also, oder eben um Abkommensrecht, aber wenn wir mal bei diesem ausländischen Recht, bei dieser Verzicht der irischen Steuerbehörden, dann ist das ja kein Bundesrecht. Also der BFH sagt erstmal, das prüfe ich nicht, ist nicht mein Programm nach 118 Absatz 1. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, na, sind denn das Tatsachen, die wir eigentlich als FG bindend für den BFH feststellen? Und das ist genau diese Schnittmenge, was eben das Bundesverfassungsgericht da aufwirft. Es ist nämlich so, dass in ständiger Rechtsprechung dort die Aufgabe eben bei den Instanzgerichten landet. Ja, also das ist ja dort auch beim Bundesverfassungsgericht ganz am Ende. Also es geht immer darum, dass das Finanzgericht die Aufgabe hat, wie heißt das dazu, als Tatsacheninstanz, das wird dort auch gemacht. Ich habe mal eine jüngste Entscheidung des BFH, also die allerjüngste, die ich gefunden habe, ist ein Beschluss vom 10. November diesen Jahres. Und da steht, es ist Aufgabe des FG als Tatsacheninstanz, das maßgebende ausländische Recht von Amts wegen zu ermitteln. Hm. Ja, und so weiter und so fort geht's dann. Also so nach dem Motto, das kann das FG, dafür ist der BFH aber nicht zuständig. Ja, und wenn das FG es schlecht gemacht hat, dann ist es ein Verfahrensfehler und dann geht's zurück zum Finanzgericht. So wie wenn wir ohne Sachverständigenbeweis oder ohne Zeugenbeweis über Tatsachen zu entscheiden, so wäre es auch hier. Jetzt kommt die spannende Frage, ist denn dieser Satz, Irland verzichtet, ist das eine Tatsache oder ist es keine Tatsache? Wenn es denn nämlich eine echte Tatsache wäre, könnten ja die Beteiligten diese Tatsache unstreitig stellen. Sagen, so wie man unstreitig stellen kann, dass der Himmel blau war am 20. Juni. Ja, da müssten wir keinen Beweis erheben. Es ist aber weder eine reine Tatsache, noch ist es eine rechtliche Sache, die der BFH macht. Es ist so genau auf dieser Zwischenebene. Und das ist eben, da hat eben die Bundesgerichte erhebliche Anforderungen an die Tatsacheninstanzen gestellt. Und das ist eben hier nicht vollumfänglich zur Anwendung gekommen. Das ist, glaube ich, die Rüge des Bundesverfassungsgerichts. Ja.
Also ich kann verstehen, was du sagst, Tibor, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das tatsächlich, wenn das Ergebnis so ist, richtig gut finden kann. Ja. Weil gerade die Nichtbesteuerung nach ausländischem Recht irgendwie nachzuweisen, ist ja gar nicht so einfach, weil es gibt ja keinen Paragraphen regelmäßig, in dem drinsteht, irgendwas wird nicht besteuert, sondern ich muss ja dann aus vielen Paragraphen zusammen irgendwie als deutscher Richter oder als deutsches FG eine Lücke nachweisen, planmäßig oder planwidrig, spielt ja dann keine Rolle, aber das ist natürlich schwierig, dann kommen alles, was wir aus dem internationalen Steuerrecht kennen, Übersetzungsdifferenzen etc. dazu. Also ich weiß nicht, wenn man jetzt das FG Schleswig-Holstein tatsächlich gebeten hätte, diese Nichtbesteuerung aktiver nachzuweisen als mit diesem einen Satz, ob man sich damit einen Gefallen getan hätte und ob das FG dazu in der Lage gewesen wäre. Und ob dann nicht mehr Fehler in der Übersetzung und Darstellung von irischem Steuerrecht in das Urteil eingeschlichen wären, als wenn, wie eben alle, wie du sagst, es unstreitig stellen, zu dem Ergebnis kommen, das irische Steuerrecht besteuert nicht. Und vielleicht nur zum Weiterdenken. genau dieser Punkt, den du jetzt da skizziert hast, der wird ja in der Zukunft an Bedeutung massiv zunehmen. Durch all die Rechtsnormen, die wir haben, wo es um korrespondierende Anwendung des ausländischen Rechts geht. Ich denke an die ganzen Viererparagraphen im ESTG. Ich denke aber auch perspektivisch an die Mindeststeuer etc. Und wenn ich da überall sage, ein FG muss auch explizit darstellen, welche Mängel ein ausländisches Steuerrecht hat, nur dann kommt der Fall irgendwie sinnvoll weiter und zu einem Ende. Dann liegt auch auf Rechtsprechungsebene die Hürde für die schnelle und effiziente Klärung von Steuerstreitfragen in Zukunft verdammt hoch. Und unter anderem deswegen bin ich so unglücklich über das, was das Bundesverfassungsgericht da gemacht hat, weil man hätte diese Hürde auch einfach so belassen können, wenn alle unstreitig sagen, in Irland wurde nicht besteuert, dann reicht das zumindest mal für diesen Fall aus und dann muss man es eben in anderen Fällen wieder neu einstreiten.
Wie hoch die Hürde in der Zukunft liegt, ist gegebenenfalls Randziffer 42 zu entnehmen, die ich ganz kurz vortragen möchte. Es hat weder konkrete, das Ausgangsverfahren betreffende Bestimmungen des irischen Steuerrechts bezeichnet, noch einschlägige Rechtsprechungen der irischen Gerichte angeführt und schließlich auch nicht dargelegt, wie die maßgeblichen irischen Steuernormen in Fällen, die mit demjenigen des Ausgangsverfahrens vergleichbar sind, in der dortigen Verwaltungspraxis angewandt wurden. Also im Prinzip, die Kommentarliteratur fehlt jetzt, ja, aber das ist ja quasi die volle Klaviatur. Lieber Tibor, arbeitest du dich jetzt schon zum Beispiel durch die EU-Staaten und studierst das Steuerrecht des Auslands?
Ja, das ist tatsächlich eine echt spannende Frage, weil das ist ja nur das, was das der Bundesfinanzhof vorgeht. Das Bundesverwaltungsgericht setzt noch einen oben drauf. Das ist ein anderes Bundesgericht. Das hat mal entschieden, dass ich also nicht nur die ausländische Rechtspraxis mir anschauen muss, sondern wenn ich mir ein ausländisches Gesetz anschaue, dann würde ich das natürlich durch irgendeine KI heutzutage jagen, mir auf Deutsch übersetzen lassen und mir was dazu überlegen. Ja, so könnte man das ja machen. Nein, kann ich nicht, weil ich muss natürlich die ausländische Methodik anwenden. Ja, also das, was wir machen, so wie wir Gesetze auslegen, so nach Wortsinn, historisch, systematisch, Sinn und Zweck, das ist Savini geprägt. Das ist eine rein deutsche Veranstaltung. So kann ich aber gar nicht ausländisches Recht mir anschauen. Und das sagt das Bundesverwaltungsgericht ganz klar. Nein, ich muss auch das ausländische System mir anschauen, die ausländischen Methoden. Und ich muss die ausländische Rechtsprechung erfassen. Also ich kann die Messlatte, was du gerade gesagt hast, relativ hochlegen für das Finanzgericht, was es ermitteln muss. Und der BFH wiederum sagt, es ist nicht Aufgabe des Steuerpflichtigen, das ausländische Recht darzulegen. Hat der BFH entschieden am 13. Juni 2013 in einer Entscheidung. Das war der dritte Senat. Ja. Und genau auf diesem Problem bewegen wir uns. Und Eva hat das ja gesagt, das wird ein immer drängenderes Problem, weil die Juristen, und deswegen habe ich vielleicht auch am Anfang gesagt, naja, Jura ist doch schön einfach, die Juristen denken national, aber alle. Ja, der Jurist wird erstmal mit dem nationalen Recht ausgebildet. Ich fühle mich im nationalen Steuerrecht erstmal total sicher. Und sobald ich über die Grenze schauen muss, habe ich als Jurist es natürlich viel schwieriger als der Betriebswirt. Die Zahlen in England sind mehr oder weniger dieselben Zahlen wie in Deutschland. Aber das Recht auf der anderen Seite der Grenze ist vielleicht doch ein bisschen anders. Ja? Und das ist tatsächlich für die Zukunft echt schwierig. Und das wird zu diskutieren sein. Und deswegen finde ich das gut, dass wir das hier ja mal besprechen können.
Tibor, geht das dann in die Richtung, dass man für solche Fälle immer einen Gutachter, einen unabhängigen Gutachter aus dem jeweiligen Land hat, der dann einfliegt, oder in Berlin wohnen ja auch ganz viele, der dann dazukommt und erklärt, wie das in Irland funktioniert?
Ja, klar. Man muss ja auch mal über den Tellerrand reden. Was für uns hier irgendwie ganz neu und fancy ist, ist im Zivilrecht State of the Art. Also wenn wir ans Familienrecht denken, an Unterhalt, an an Betreuungsrecht, an Scheidungsfolgen, da ist es ganz Standard oder im Gesellschaftsrecht, dass die ordentliche Gerichtsbarkeit Sachverständigengutachten beiholt. Die gehen zum Max-Planck-Institut nach Hamburg, die haben sogar Leitlinien auf ihrer Internetseite für Gutachter, aber auch für anfragende Gerichte. Und da so nach dem Motto, wie stelle ich eine Anfrage an diesen Gutachterkreis, wie finde ich entsprechende Gutachter? Ja, das können also nationale Sachverständige sein, die sich eben mit dem ausländischen Recht auskennen. Aber es kann natürlich auch anders sein. Und ad hoc würde mir dann natürlich auch das Max-Planck-Institut in München einfallen. Herr Professor Schön, der wäre sozusagen die erste Anlaufstelle. Und wenn der nicht weiter weiß, na, dann würde man wohl sich durch die Kanzleiwelt durchfragen müssen. Ja, dann würde man zu meinem alten Arbeitgeber gehen und fragen, kannst du mir denn nicht einen Steuerberater in Irland oder einen Rechtsanwalt in Irland vermitteln oder einen Professor? Kennst du einen Professor an der Trinity College in Dublin, der mir was zum irischen Steuerrecht aufschreiben kann? Ja, so würde das dann wohl zukünftig laufen müssen. Ja.
Also wenn wir perspektivisch über die Mindeststeuer und gewisse ausländische Rechtsfragen reden, kann ich mir das ja vorstellen, dass man das im Einvernehmen mit allen Beteiligten tun muss. Aber wenn wir uns einen Fall wie hier vorstellen, wo ja der Gutachter auch nur mit viel Wolken und Nebel und Anteasern von gewissen Rechtsfragen des irischen Rechts am Ende zu einem Ergebnis kommen kann, das wird nicht besteuert, muss man sich schon fragen, ob sowas sinnvoll ist und tatsächlich der Rechtspflege dient, weil es erhöht ja die Verfahrensdauern, es erhöht ja die Kosten, trotz allem irgendwie am Ende auch immer die Unsicherheit für alle Beteiligten. Man weiß ja nicht, wie so ein externer Experte vielleicht dann doch zu einer anderen Rechtsauffassung kommt, die vielleicht die irische Verwaltung so nicht teilen würde, aber vielleicht auch nicht im hundertprozentigen Einklang mit dem irischen Steuerrecht steht. Also es ist ja höchst spannend, sowas in allen Fällen dringend zur Voraussetzung zu machen.
Aber ich sag mal, gerade in dem vorliegenden Fall wäre es ja schon spannend, zumindest mal, und das ist ja gar nicht so kompliziert, besteuert Irland jetzt nicht, weil der Pilot in Irland nicht ansässig ist oder weil es eine Befreiungsvorschrift gibt. Ja, das hat ja auch auf die Anwendung 50D, 9 oder 8 dann irgendwie auch nochmal eine Auswirkung. Und wahrscheinlich hätte dieser Satz ja schon hier die ganze Sache etwas verändert. Ja, wir wissen ja nicht, was sich das Bundesverfassungsgericht vorgestellt hat. Wir lesen nur, so wie es jetzt nochmal bislang ist, reicht es dem Verfassungsgericht nicht aus. Hätte denen gereicht, Irland besteuert nicht mangels eben Ansässigkeit des Piloten in Irland oder was, ne? Hätte denen das schon gereicht oder wollen die tatsächlich dann, wenn es ein klarer Fall ist, dann braucht man ja auch nicht, was ich hier gerade zitiert habe aus der Randziffer, alles gar nicht betreiben, ja? Also fehlt denn hier in dem vorliegenden Fall wirklich so viel oder sind es vielleicht nicht wirklich zwei Sätze, ja? Ich glaube eher das Letztere, kann mich aber täuschen.
Da bin ich ganz bei dir. Also der BfH sagt ja selbst, es liegt immer im Ermessen des Tatrichters, wie tief er einsteigt. Und er muss umso tiefer einsteigen, umso komplexer und kontroverser die Rechtsfrage des ausländischen Rechts zwischen den Beteiligten diskutiert wird. Ja, also das ist der Punkt. Ich glaube tatsächlich, und das ist das Blöde mehr oder weniger an diesem Grundsachverhalt, der zugrunde liegt, hätten die Kollegen da im FG Schleswig-Holstein in die Klammer noch irgendeinen Aufsatz aus der IWB zitiert zum Beispiel oder auf dieses NWB-Werk Besteuerung in anderen Staaten, dieses Kompendium, wo ich ja verwiesen und noch einen Artikel oder eine Verwaltungsanweisung zitiert, die sie bei Google gefunden hätten, dann wäre alles gut gewesen.
Aber wahrscheinlich war es doch so, dass im Besteuerungsverfahren das Finanzamt fragt, hast du einen Nachweis, dass du in Irland der Steuer unterliegst? Der Steuerpflichtige sagt, nee. Dann sagt das Finanzamt, ja okay, dann 50D Absatz 8 und 9. Dagegen wehrt sich der Steuerpflichtige.
Der hat erstattet bekommen. Der hat in Irland erstattet bekommen. Also was soll der noch nachweisen? Hier, erstattet.
Oder so, genau. Oder ja.
Also, gut, er hat erstattet bekommen. Warum ist dann die Frage? Der Jurist fragt dann, warum hat er denn erstattet bekommen? Und das ist ja, was du gesagt hast, für den 50D relevant. Hat er erstattet bekommen, weil die aktiv verzichtet haben oder weil sie gesagt haben, sind die Voraussetzungen nicht. Vielleicht hat er auch Verluste gehabt in Irland, die da ausgeglichen werden konnten. Na, das ist die spannende Frage, die man.
Also das ist, ich will sagen, in diesem vorliegenden Fall ist es wahrscheinlich gar nicht so kompliziert.
Ja, bestimmt nicht,
das ist noch handelbar. Aber wir alle kennen Fälle, in denen das diese Hürden, die hier gestellt werden, ungleich höher sind, ja, weil da geht's dann um vielleicht Unternehmenssteuerrecht und da geht's dann vielleicht um korrespondierende Regelungen, mit denen wir schon in der Auslegung uns mitunter schwer tun. Und wenn ich das jetzt noch in Irland mache, gibt's unterschiedliche Auffassungen. Und dann wird das eben zu einer Riesenhürde, die damit einhergeht. Hürde? Welche Hürde gibt es in dem Zusammenhang noch? Wir haben schon kurz die Sprachbarriere angesprochen. Die haben wir, glaube ich, auch in Vergangenheit schon mal in irgendeinem Podcast angesprochen. Die ist natürlich da. Jetzt ist das so, dass man Tibor jetzt damit nichts vormachen kann. Wenn das jetzt irischer Gesetzestext ist, würde Tibor wahrscheinlich sagen, gib her. Ja? Vielleicht könnte er sogar beim Ungarischen noch sagen, gib her. Aber wir werden irgendeine Sprache, eine europäische oder weltweit finden, wo auch Tibor sagen würde, tut mir furchtbar leid, da tue ich mich schwer mit dem Lesen des Gesetzestextes und die Auslegungsmethoden im Ausland, egal welches Land das jetzt ist, sind mir auch nicht alle gängig und vor allem nicht, wie sie in welchen Ländern angewendet werden. Wenn man das weiterdenkt, führt das doch aber dazu, dass auch für jetzt mich als zum Beispiel Berater die Anforderungen erheblich steigen werden, weil wenn ich jetzt den Mandanten gut betreuen will und vorm FG erfolgreich sein will, dann muss ich dem FG das natürlich auch leicht machen, sprich, dann muss sich auch der Berater damit schon auseinandersetzen und das entsprechend dem FG vortragen, dass es dem FG irgendwie leichter fällt. Das heißt, nicht nur für die Gerichtsbarkeit steigen die Anforderungen, sondern gleichsam natürlich auch für die Verwaltung, aber eben auch für die Berater. Das führt wahrscheinlich dazu, dass die Berater, die jetzt schon international stark verankert sind, in der Zukunft gegenüber kleineren einen stärkeren Wettbewerbsvorteil haben. Oder? Seht ihr das? Also das ist aus meiner Sicht vollkommen konsequent.
Ich weiß es gar nicht. Ich habe gerade überlegt, für wen ist es härter? Für die Verwaltung oder für die Steuerpflichtigen? Und im Ergebnis bin ich dazu gekommen, der Amtsaufklärungsgrundsatz, der uns verwaltungsseitig natürlich umtreibt, bis wir zum Gericht kommen, der geht ja eigentlich faktisch dann auf das Finanzgericht in erster Instanz über. Also das Finanzgericht in erster Instanz muss aufklären. Von daher hätte ich spontan gesagt, kann ich mich aus Verwaltungssicht dann auch wieder zurücklehnen und kann abwarten, was das Finanzgericht aufklärt. Mhm. Aber ich sehe Tibor schmunzeln.
Ich verlasse das nicht, die Leute in Bayern hören, die jetzt in den Finanzämtern sind. Da wird sich das FG München bei dir bedanken.
Also wie gesagt, der BFH hat es neulich geschrieben, wenn die Beteiligten detailliert und kontrovers vortragen, ja, dann erhöht sich natürlich die Amtsermittlungspflicht des Gerichts. Und das betrifft ja auch das ist ja nichts Neues, das haben wir bei Sachverhalten auch. Wenn die Beteiligten zum Sachverhalt nur leidlich vortragen, dann ist auch das Finanzgericht da nicht mit aller Härte dabei und mit allem, was der Amtsermittlungsgrundsatz hergibt. Das ist ja auch beim Finanzamt so, die Mitwirkungspflicht korrespondiert mit der Amtsermittlungspflicht. Und das ist in so einem ausgleichenden Verhältnis da. Ich bin tatsächlich bei dem, was Florian sagt, also der Berater, wenn er den grenzüberschreitenden Sachverhalt hat, der guckt sich den Fall ja an und der tut gut daran, ihn nicht nur mit der nationalen Brille anzuschauen, sondern wie hier im konkreten Fall und auch da bleib ich bei dem, was ich gesagt habe oder was du auch gesagt hast, Florian. Höchstwahrscheinlich wäre das mit 2, 3 Mehrsätzen kein Problem gewesen. Ja, das ist tatsächlich so. Und wenn der Berater vorgetragen hätte, nach Regulation Nummer sowieso verzichtet die irische Finanzverwaltung in den und den Fällen auf, siehe Anlage, dann wäre es das vielleicht sogar schon gewesen. Mhm.
Ja, der Berater, der muss einfach auch letztlich für den Steuerpflichtigen, ne, möglichst das Risiko minimieren. Und das ist dann Teil davon, der Risikominimierung. Je mehr ich dann ausführe, was im Ausland aus seiner Sicht passiert und wie die Tatsachen sind, umso besser ist es. Weil ich kann ja den Steuerpflichtigen nicht zum Gericht laufen lassen und ihm sagen, hier, wart mal ab, was die entscheiden werden. Oder wie sie die Sache wahrnehmen.
Die Krux ist doch, dass es bei der Anwendung des deutschen Steuerrechts und der Berücksichtigung der Nichtbesteuerung im Ausland dann immer darum geht, dass ich dann ja detailliert Ausführungen machen muss, warum das Ausland nicht besteuert und deswegen sozusagen das deutsche Recht zur Anwendung kommt. Also kann ich doch irgendwie nur mit einem Knoten dazu kommen, dass der Steuerpflichtige ein echtes Interesse hat, das für teures Geld begutachten zu lassen, warum ausländisches Recht nicht greift und deswegen irgendwie der Rückfall nach Deutschland zieht, über den 50 Dora, über den 4K, über die Mindeststeuerregelungen, die perspektivisch auf uns zukommen. Also ich habe ja als Steuerpflichtiger keinen Vorteil davon, wenn ich dieses ausländische Recht explizit aufarbeiten lasse.
Naja, das ist in dem konkreten Fall mit 50 D mag das sein, aber in anderen Fällen ist es ganz klar Sache der Finanzverwaltung, die sich eben auf ausländisches Recht berufen, weil das zugunsten des deutschen Fiskus wirkt, ja, dann kann das so sein. Ja. Also du hast ja selber die Mindeststeuer genannt. Da würde man ja an den Inländer herantreten und sagen, du musst noch an den deutschen Fiskus zahlen, weil im Ausland wirst du so und so behandelt. Und dann wäre natürlich die Finanzverwaltung in der Bringpflicht. Ja. Und ich habe vor 2 Jahren das schon Kollegen beim Finanzgerichtstag in Köln erzählt zum Steueroasenabwehrgesetz. Da haben wir auch ganz tolle Normen drin, wo immer auf das ausländische Recht verwiesen wird. Und also wir haben im Steueroasenabwehrgesetz einen Paragraph, da steht, unter den und den Voraussetzungen bist du ein böser Staat, sage ich mal so, gehörst auf die Liste. Dann das wendet aber der Verordnungsgeber gar nicht wirklich an, sondern der guckt nur, was steht denn auf der EU-Liste nach der Code of Conduct Group und schreibt einfach den Staat auch mit drauf. Ja, der schreibt natürlich in die Begründung der Rechtsverordnung mehr oder weniger dieselben Begründe rein. Die sind in der Regel copy-pasted. Aber der Steuerpflichtige, der jetzt vom Finanzamt in Anspruch genommen wird und so nach dem Motto, du kriegst Betriebsausgabenabzug hier nicht, weil die Aufwendungen sind ja in die Steueroase abgeflossen, der könnte jetzt sagen, na liebes Finanzamt, weis mir doch mal nach, dass Staat X zutreffend auf der Liste steht. Ja, und dann reden wir tatsächlich über ausländisches Steuerrecht von irgendwelchen Steueroasen, wo es, glaube ich, sogar schwierig wird, einen Sachverständigen zu finden oder einen Steuerberater, der nicht ein Eigeninteresse dran hat. Ne? Also da gibt's ja höchstwahrscheinlich wird es schwierig, zu denen, die da draufstehen, fähige Auskünfte zu erhalten. Ja, ja, also das ist spannend. Und vielleicht noch zurück zur Sprache, Florian. Mein erster Fall war tatsächlich polnisches Kindergeldrecht. Am Finanzgericht Berlin-Brandenburg haben wir viele Kindergeldfälle gehabt früher. Der polnische Personal kommt nach Deutschland, arbeitet hier, beantragt hier Kindergeld und dann ist immer der Einwand der Familienkasse, aber du kriegst ja in Polen Kindergeld. Und dann haben die gesagt, nee, ich kriege in Polen gar kein Kindergeld, weil in Polen sind die Voraussetzungen anders, für die verdiene ich zu viel Geld, deswegen kriege ich in Polen kein Kindergeld. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach dem polnischen Gesetzestext. Ja, und versucht ihn mit irgendwelchen Hilfsmitteln im Internet zu übersetzen. Und ich muss sagen, ich bin gnadenlos gescheitert. Jedes Gesetz sieht in jedem Land anders aus. Also das ist echt schwer, sozusagen zu sagen, gib doch mal irgendeinem deutschen Paragraph 14 KStG, der Steuerrecht kann, der kann da mit der Organschaft was anfangen. Wenn du dieselbe Norm einem US-Steuerberater gibst, der denkt sich, was ist das?
Ja.
Und das ist die große Schwierigkeit mit dem ausländischen Recht.
Und es ist auch nicht so einfach, ausländisches Recht zu lesen. Als ich in den USA war, habe ich mich ja auch so ein bisschen mit amerikanischem Steuerrecht beschäftigt. Und du denkst dann, ja, so grob, weißt du, was da drin stehen soll in der Norm und fängst die an zu lesen. Und alleine durch die gesetzlichen Verweise, die da drin stehen, kannst du nicht einfach so eine Norm lesen, sondern du musst dann eben auch diese Verweise und du musst dann, also das ist ein größerer Prozess, der damit einhergeht. Und es ist nicht beschränkt auf mal eben lesen. Ja, so ist es. Und im Übrigen, liebe Hörer, wenn Sie jetzt denken, Code of Conduct, weis mir doch mal nach, liebes Finanzamt, wie der Tibor das gesagt hat. Das ist eine sehr gute Idee. Machen Sie das ruhig mal, aber erwarten Sie nicht, dass Sie eine substantiierte Antwort vom Finanzamt bekommen werden. Ja, ich will da nur jetzt nicht, dass sich da manche Illusionen hingeben.
So, jetzt haben wir diesen Ball, der hin und her gelaufen ist, und auch wenn ich es nur schnell, der liegt jetzt wieder beim BFH. Was kann denn der BFH jetzt machen, Tibor? Hat er überhaupt noch mehrere Optionen übrig? Geht er nochmal, sagt er, Zurückverweisung ans FG und schreibt da jetzt nochmal eine Begründung rein für die Anwendung des irischen Rechts?
Ja, ich gehe davon aus. Also der wird nicht zurückgehen, der Ball nach Schleswig-Holstein, sondern der BFH wird sagen, dass das FG keinen Anlass hatte, da tiefere Ermittlungen, hat sein Ermessen ordentlich ausgeübt, hat auch kein Beteiligter vom BFH gerügt, keine Verfahrensrüge erhoben, im Sinne von ausländisches Recht ist nicht ordentlich erhoben. Dann kann der BFH in die nächste Vorlage, wenn er sie denn machen wollte, könnte er halt 2, 3 Sätze mehr reinschreiben. Höchstwahrscheinlich wird sich der BFH natürlich herausgefordert fühlen und jetzt einen ganzen wissenschaftlichen Mitarbeiter ein Jahr nach Irland schicken und dort forschen lassen. Nein, Spaß beiseite. Das kann der BFH, glaube ich, nach seinen eigenen Maßstäben selbst zurechtrücken. Er muss halt nur sagen, dass das FG keinen Anlass hatte, tiefer einzusteigen und das begründen. Ansonsten müsste es natürlich zurück zum FG und dann würde man natürlich das Heft sozusagen den Beteiligten komplett wieder in die Hand geben. Haben die überhaupt jetzt noch nach so 4 Jahren Interesse daran, dass dieser Fall weiterläuft? Ja, Ich sage nur, wenn da ADV-Zinsen laufen, irgendwann wird es teuer.
Jetzt hast du ganz am Anfang angesprochen, dass das Verfassungsgericht ja bereits über die Verfassungskonformität von Treaty Overrides entschieden hat. Hat das vielleicht auch einen Einfluss darauf, wie der BfH jetzt damit umgeht? Er könnte sich einen schlanken Fuß machen und sagen, also alleine durch Aussitzen hat sich die verfassungsrechtliche Frage mit Blick auf das vom Verfassungsgericht eingeführte Demokratieprinzip ja ohnehin überholt. Ja, wir sind jetzt nur noch bei der Frage der Rückwirkung.
Genau, also zum Treaty Override wäre es jetzt natürlich eher nicht angezeigt, das nochmal vorzulegen, weil dann müsste sich wiederum der BfH dezidiert mit der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, das ist ja die Entscheidung da aus 2015, auseinandersetzen, warum das nicht richtig ist. Also ich glaube, das wird keiner aufmachen. Also wenn, dann reden wir in einem zweiten Anlauf nur noch über die Rückwirkung. Nur noch über die Rückwirkung. Da bin ich jetzt im Detail, mit welche Fassung von 50D in welchem Jahr galt, nicht zu tief drinne. Echte, unechte Rückwirkung, das kennen wir alles. Vertrauen des Steuerpflichtigen, ist die Rechtslage vorher unklar und verworren gewesen oder unbillig oder systemwidrig. Diese ganzen Fragen kann man ja immer noch stellen zu der konkreten Norm.
Und der Spruchkörper hat sich ja am Verfassungsgericht auch, ich würde mal fast denken, vollständig verändert. Ich weiß gar nicht, ob, Schwenke ist vielleicht der Einzige, der damals schon in dem Senat war, wenn überhaupt, ja. Also das bleibt, glaube ich, genauso spannend wie die Entscheidung vom Verfassungsgericht, oder?
Auf jeden Fall. Also beim BfH 5, ich weiß es jetzt gerade nicht, wer, also klar, der Vorsitz ist gewechselt, müsste ich jetzt nachgucken. Aber das Gleiche gilt ja auch fürs Bundesverfassungsgericht. Ja, also auch ist dort ist von 2015 bis 2025 oder wenn die vielleicht 26 nochmal damit befasst sind, sind ja nach einer 12-jährigen Laufzeit, was ein Bundesverfassungsrichter hat, rein theoretisch auch 99% raus.
Ich habe nochmal einen, die Zuständigkeit beim Bundesfinanzhof fürs internationale Steuerrecht hat sich auch verändert. Bleibt das jetzt beim ersten Senat oder geht das jetzt in den, oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich auf Glatteis, in den neunter?
Nein, also müsste man in den Geschäftsverteilungsplan gucken, aber es ist ja kein Neueingang beim BfH. Also ich kann nur sagen, bei uns wäre es wenn es zum Finanzgericht zurückkäme, wäre es bei uns ein Neueingang und dann würde man, also technisch, wäre es ein Neueingang und dann würde man bei uns im Zeitpunkt der Rückgabe vom BfH gucken, welcher Senat ist für welches Finanzamt zuständig. Ja. Ja. Da bin ich jetzt überfragt, wie der BfH das gemacht hat. Die werden das natürlich von Amts wegen prüfen. Warum gerade ich? Das ist die schöne Zuständigkeitsfrage, die sich jeder Beamte stellen sollte. Aber beim Gericht ist diese Warum gerade ich-Frage gar nicht arbeitsentlastend, sondern der gesetzliche Richter hat zu entscheiden. Das ist, ist ganz klar.
Lieber Tibor, in Zuständigkeitskategorien denken, das habe ich nebenbei auch gerade wieder gemacht. Als du nämlich gesagt hast, es könnte ja auch sein, dass die Parteien kein Interesse mehr daran haben, nach so langer Zeit den Fall fortzuführen. Das ist jetzt wieder aus Verwaltungssicht gesprochen, bei solchen Verfahren total schwierig. Also wenn wir mal so hoch den Berg verfahrenstechnisch hochgegangen sind, fällt es einem Finanzamt auch unter Einbindung aller Hierarchien total schwer, dann irgendwann einen Aktenvermerk zu schreiben, warum, mit welcher Begründung man jetzt diesen Fall plötzlich fallen lässt. Und also wenn das Finanzamt sozusagen Kompromissbereitschaft sein soll, auf Besteuerung verzichtet oder, das hört ihr Richter am allerunliebsten, irgendeinen Deal macht, der sich in der Mitte trifft. Ne? Das darf ich ja eigentlich gar nicht öffentlich laut sagen, dass es diese Option möglicherweise auch geben kann.
Unvorstellbar. Ist im Besteuerungsverfahren unvorstellbar, sowas, Eva.
Also könnte ja auch Billigkeitsmaßnahmen geben, dass man sich zu dem Fall gar nicht verhält, sondern auf irgendwelche persönlichen Billigkeitsgründen der arme Pilot jetzt von der deutschen Steuerbelastung entlastet werden soll.
Fachlich und persönlich, ne?
Plötzlich rauscht das FG Berlin-Brandenburg in der Sympathie der Steuerpflichtigen durch die Decke, Tibor, schön.
Also, ich will nur sagen, rein rechtsstaatlich und wieder auch standortpolitisch im weitesten Sinne mitgedacht, ist das schon mit solchen Verfahrensdauern schwierig, dann überhaupt noch irgendwie Handlungsspielraum reinzukriegen. Ja. Also eigentlich ist das Einzige, wie man die Sache ganz schnell retten kann, eine superschnelle Entscheidung des BfH, dass er das auch vor allen anderen Aktenzeichen einfach vorzieht, was natürlich dort wieder verfahrenstechnisch, geschäftsgangtechnisch wahrscheinlich nicht möglich ist. Aber ansonsten kann man nur sagen, es kann auch zulasten des Steuerpflichtigen beendet werden. Aus Sicht der Verwaltung, glaube ich, kann man sich relativ wenig Hilfestellung erhoffen.
Na, man muss ja sehen, auch beim BfH ist das Verfahren ja nicht ohne die Beteiligten zu führen. Also die Entscheidung vom Karlsruhe ging jetzt über München, die schicken das jetzt an die Beteiligten. Vielleicht ist der Berater nicht mehr Steuerberater, weil er in Rente gegangen ist. Vielleicht ist der Steuerpflichtige gar nicht mehr in Schleswig-Holstein. Der ist jetzt zur Rente nach Mallorca gezogen. Der Finanzbeamte von vor 10 Jahren ist auch nicht mehr da, in Pension. Also es gibt verschiedenste Gründe, warum jetzt natürlich ganz neue Personen ganz anders auf diesen Fall gucken werden. Das ist ein Riesenthema. Und das führt auch dazu, dass es höchstwahrscheinlich nicht ganz schnell gehen kann. Also die Chance, dass alle noch identisch sind auf Beteiligtenebene, ist sehr gering nach 10, 12 Jahren. Das ist meine Erfahrung. Das weiß ich nicht, ob irgendwo steht, wie alt der Pilot war oder sowas. Ne? Mhm. Also der Worst Case für uns ist immer, wenn die Beteiligten dann noch verstorben sind und man noch händeringend suchen muss oder die sind ausgewandert.
Der steuerliche Sachverhalt im Zeitablauf, den wir heute hier mal sozusagen skizzieren. Jetzt haben wir unseren Matthias verloren, das lassen wir uns überhaupt nicht anmerken, machen einfach weiter mit den Veröffentlichungen, die Matthias machen sollte. Da gibt's aber noch nichts in der NWB-Datenbank, deswegen habe ich Ihnen diesen Teil für Matthias just in dem Moment übernommen, um jetzt, würde ich vorschlagen, Eva überzuspringen zu unseren Schlussfragen. Ich mache mal die erste. Die basiert natürlich auf Hintergrundwissen von Tibors WhatsApp-Status. Reisen oder Rennen?
Ja, natürlich beides. am besten Reisen und Rennen verbinden. Also ich versuche eigentlich auch auf Dienstreisen immer die Laufschuhe dabei zu haben und vorm Frühstück eine Runde einzulegen. Ich war jetzt im September bei der Deutschen Steueristischen Gesellschaft, die war die Jahrestage in Wien, und dann bin ich morgens meine 7, 8 Kilometer einmal quer durch Wien gelaufen, bevor alle Touristen da waren. Ja, also beides natürlich. Und Reisen bildet über den Tellerrand hinausschauen. Das ist ganz wichtig. Also in jeder Hinsicht. Und das versuche ich meinen Kindern, die schon Teenager sind, natürlich mitzugeben.
Dazu hätte ich tatsächlich sogar noch eine Nachfrage. Kann man es schaffen, als Finanzrichter dienstlich ins Ausland zu reisen, zum Beispiel zur Sachverhaltsermittlung oder zur Führung eines Rechtsgesprächs über ausländisches Steuerrecht etc. in einem Einzelfall?
Echt gute Frage. Ich vermute nein, weil ich natürlich im Ausland nicht so einfach hoheitlich aktiv werden kann. Ja, also wir hatten mal die Frage, wie kriegen wir einen Zeugen vernommen? Wenn der nicht zu uns kommt, dann gibt's nämlich, läuft das so die Eskalationsstufe über das Ministerium. Dann müsste ich sozusagen den ausländischen Richter bitten, als ersuchten Richter, dass der den nach einem abgestimmten Fragenkatalog vernimmt. Also ich kann nicht einfach zur Sachverhaltsermittlung ins Ausland, würde ich ad hoc ohne einen Blick in den Kommentar sagen, nein, geht nicht. Also wenn eine Dienstreise ins Ausland, dann nur zu Fortbildungszwecken. Und Auslandsdienstreisen sind bei uns immer vom Ministerium zu genehmigen. Das funktioniert meistens sowieso nicht. In Wien war ich quasi auf Sonderurlaub zur Sonderurlaub Weiterbildung. Keine Dienstreise.
Dann ist das offensichtlich eine Zukunftsaufgabe für die Rechtsfortbildung, Rechtsentwicklung, auch die Ermittlungen des Finanzrichters im Ausland irgendwie zu bewerkstelligen. Aber das
Matthias ist wieder da.
Ich bin wieder da aus dem Ausland. Nein.
Matthias, dann übernehme ich unsere Schlussfrage 2 und überlasse dir das große Finale, wenn ich darf.
Ja.
Lieber Tibor, die zweite Frage. Kommentieren oder vortragen? Bei dir wahrscheinlich schwer zu beantworten.
Also vortragen erfordert, auf dem Punkt fit zu sein, auf dem Punkt vorbereitet zu sein, ist schwierig.
Deswegen machen wir Podcast, Tibor, deswegen machen wir Podcast.
Genau. ich finde ja hervorragend, wenn ich das Vortragen ins Mündliche übertrage, die Vorlesung an der Uni, Studenten davon zu begeistern, Steuerrecht zu machen, die in 90 Minuten mitzunehmen, komplexe Fragen runterzubrechen auf interessante Fragestellungen für angehende Juristen. Das macht mir echt Spaß und da kriege ich auch mal positives Feedback. Kommentieren ist interessant, um in dunklen Wintermonaten auch um 18 Uhr am Freitag noch irgendwas tun zu können. Das ist tatsächlich für die Zeit. Im Sommer würde ich immer lieber vortragen als kommentieren.
Die letzte Frage, ich glaube, die geht, also die können wir drei uns überlegen, Florian, du und ich. Berlin oder Brandenburg?
Berlin oder Brandenburg? Ich bin ja beides. Also institutionell bin ich natürlich am Finanzgericht Berlin-Brandenburg. Das ist ein gemeinsames Obergericht beider Bundesländer. Ich bin in Brandenburg geboren und jetzt muss es tatsächlich irgendwie gewesen sein, dass ich die Hälfte meines Lebens in Berlin und die Hälfte meines Lebens in Brandenburg gewohnt habe. Es könnte irgendwie jetzt gerade gewesen sein, wenn ich gerade vertieft darüber nachdenke. Ich schätze beides sehr, die Stadt genauso wie das Land. Aber so wie es aktuell ist, ist ganz gut. Also in Berlin zu wohnen und in Brandenburg zu arbeiten, auch das funktioniert. Auch muss nicht immer umgedreht sein.
Ein klares Plädoyer für Berlin-Brandenburg als starke Region, Tibor, wunderbar. Genauso muss man sich das vorstellen, ja. Blüht mein Herz auf. So, an mir liegt es jetzt, Danke zu sagen. Danke an dich, Tibor, für die Zeit. Das fand ich sehr spannend. Ich habe wieder viel mitgenommen. Hoffentlich geht es unseren Hörern genauso. Ich will Falk danken, unserem Aufnahmeleiter, der wie immer im Hintergrund ist und auch nicht zu sehen ist, weil er sein Bildschirm schwarz macht. Falk, du verdienst trotzdem Anerkennung für deine Unterstützung. Ja. Und ich möchte unsere Hörerinnen und Hörer bitten, uns Feedback zu geben, Themenvorschläge, vielleicht auch Vorschläge zu Personen, die wir einladen könnten, an textquartett@nwb.de. Wir grüßen nochmal Nadja ins Off und sagen auf Wiederhören. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank, Tibor.
Danke.
Dankeschön.
Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.